Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Im Engadin hat alles mit dem Sportschlittl angefangen. In St. Moritz im Engadin gibt es zwei weltberühmte Schlittlbahnen, der Crestarun und der Olympia Pop Run. Zwei Bahnen mit einer gemeinsamen Geschichte, aber zwei verschiedene Welten rundum. Auf der einen Seite der Sport- und Leistungsclub, auf der anderen Seite der leicht abgehobene Englischclub. Im Doppelpunkt von Jürg Oehninger schauen wir in die beiden Welten rein. Wir erfahren, wie das ist, wenn man so einen Eiskanal durchabgeht und wo übrigens auch Laien mit Mühe fahren können. Und wir kehren von genialen Eisbahnbauer und alten Traditionen.
La squadra dell'Italia, pronta la partenza! Das italienische Team startbereit! Die Bahn ist frei, la pista è libera!
Dai! Buona! Pronti! Uno!
Rennatmosphäre am Start vom Olympia Bobrand St. Moritz. Ein Europacup ist am Laufen. Auf dem Platz neben dem Start stehen kreuz und quer schnittige Bobschlitten in allen Farben. Aufgebockt auf dünnen Gestell, damit die empfindlichen Kufen nicht zu kalt haben für den Start. Auf Hochglanz poliert. Bobfahrer mit hautengen Rennanzügen stehen rum, wärmen sich auf, putzen an den Kufen rum. Es ist morgen um 9 Uhr und 20 Grad minus. Das nächste Viererteam steht mit ihrem Bob parat. Der Start ist wie eine Explosion. Mit aller Kraft und höchem Tempo schieben sie den Schlitten an. Einen um den anderen kommt rein, zuerst der Pilot, dann die beiden in der Mitte. Und am Schluss der Hinterste, der Bremser, gerade noch rechtzeitig vor der ersten Kurve.
5,68 bei der 50 Meter Marke.
Ist ein Bob weg, wischen zwei Männer am Start sofort die Splitter weg, die es von den Schuhen mit den Spikes beim Vorrennen gegeben hat.
Bei der 50 Meter Marke, 5,56 für Oskar Smelbardis und Raivis Zirups.
Am Start ist Starthaus mit Garderobe, Büro, einem Startturm, einem Clublokal vom St. Moritz Bobsleigh Club und dem sogenannten Dracula Club, einem Club im Club. Dazu ein Restaurant, die Gunter Sachs Lodge. Der Name zu Ehren vom industriellen Sohn Gunter Sachs, der lange Jahre in St. Moritz gelebt und wo die Bobbahn vor 40 Jahren mit viel Geld vor dem Untergang bewahrt hat. Die Bobsaison hier in St. Moritz ist kurz, 2,5 Monate. Gefahren wird ab etwa Mitte Dezember jeden Tag. Weltcup und Europacup-Rennen, Trophys und Training. Mit Zweierbob, Viererbob, neu auch mit Monobob, wo man ganz alleine fährt. Und immer wieder auch mit Skeleton, den Schlitten, wo man auf dem Bauch und Kopf voran den Bobrun runterrast. Männer fahren alle Disziplinen, Frauen auch, ausser die Viererbob.
Okay, und mit den Armen oben bleiben.
Wer mit einem Bob will, an der Spitze mitfahren muss athletisch sein. Wer einfach runterfahren will und einmal erleben, wie es tut in diesen 19 Kurven, im Horseshoe, im Devil's Dyke, im Sunny Corner und das alles bei 100-135 km/h, der oder die kann bei einer sogenannten Taxifahrt dabei sein. Vorne und hinten im Vierer sitzen bei einer Taxifahrt ein erfahrener Pilot und ein Bremser und in der Mitte zwei Gäste. Zwischen 50 und 100 Leute wollen das um den Tag mitfahren. 6 Schlitten mit je einem Pilot und einem Bremser stehen parat. Für 250 Franken pro Person ist man dabei. Zuerst gibt es eine Instruktion vom Pilot.
Jetzt machst du den Platz hier zum Reinkommen.
Ich darf hier nie einen drücken.
Mir ist okay. Gut.
Gut, okay. Oder wie gibt in der Kurve, geht es zurück.
Gut, nachher steigst du einfach, kannst du von hinten her einlaufen, sitzt da. Ja. Deine Füße kommen da vorne.
Ja.
Dort vorne. Dann lässt die Hände noch schnell draußen, bis du Platz genommen hast. Jetzt musst du mir den Namen sagen.
Peter.
Peter. Peter, du kommst einfach hinten, sitzt hinten noch hinzu ab. Deine Füße kommen da drauf. Der Reto und der Bahnhelfer schauen schnell, dass deine Füße schön bei ihm unten an den Knien zu sind. Dann können die Hände reinnehmen, eben da vorne. Du hast die Armseile. Und du, Peter, hast die Armseile. Nicht da hinten, da. Ah. Dann sitzt du schnell schön gerade drinnen. Und dann noch möglichst gerade. Dann kommt der Druck in die Kurve rein. Du spürst viel weniger. Also, wenn du schon Bananen hast, drin, dann drückt sie zusammen, dann kommst du nicht mehr rauf. Und wenn du gerade sitzt, dann bleibt es schön so. Ist gut. Wenn du unterwegs etwas hörst, am Helm da, dann schlägst du den Kopf so an. Ist nicht ein Bahnarbeiter oder mit dem Besen-Eisen. Ist gut.
Der Helm ist an. Man sitzt eng hintereinander, fast aufeinander. Man hebt sich links und rechts an Seile fest. Und dann geht's los. Der Bahnhelfer stoßt an. Kein Losrennen wie bei den Profi. Aussteigen kann man jetzt sicher nicht mehr.
Okay, viel Spass. He?
Danke. Das haben wir.
Die ersten Kurven sind noch harmlos. Das Problem ist dann aber, dass es schneller und immer noch schneller wird und die Kurven immer länger werden. Die Teufelskurve zum Beispiel hat kein Ende und man meint, dass man jetzt dann gerade umkippt. In der Kurve drückt es einem in den Sitz. Man kommt sich vor wie eine Banane. Auf den Körper drückt bis viermal das eigene Körpergewicht. Jede Kurve hat einen Namen, der etwas bedeutet. Im Telefoncorner zum Beispiel ist früher ein Telefon gestanden. Durch das Telefon hat man amigs den Start durchgegeben und ob die Bahn frei ist. Heute ist alles elektronisch. Kamera überwacht jede Kurve. Die Stimme vom Speaker hört man aus diversen Lautsprechern an der Bahn zu, von St. Moritz oben bis auf die Cellerina runter.
Gratulieren!
Schön! Gratulieren! Merci!
Schön!
Blaubewässer
noch, hast alles
gesehen?
Ja. Schön, du
auch? Okay, ja. Schön. Wie war's? Ja, super!
Tolles
Erlebnis, kann man allen empfehlen.
Was Spezielles daran?
Ja, die Geschwindigkeit, die Natur und die Kräfte, die wirken auf diesem Bob. Mein Name ist Hans Luginbühl von Bern.
Ohne schön aufgenommen, hast du etwas erzählt, etwas Gescheites?
Ja, währenddem nicht. Ja,
hast du nicht gesagt beim Abfahren? Hast du nicht etwas kommentiert?
Nein. Ja, ich habe es auch
gedacht. Das ist schon ein Erlebnis. Sonst drückt es schon.
Druckt schon, ja. Und ich war ganz gerade, dass es nicht das ist, dass ich etwas sehe. Ja. Sonst druckt sie so runter.
Ja.
So, jetzt fahren wir mit dem Lastwagen wieder rauf. Zwei Schlitten sind schon eingeladen.
Ja, gut. Und dann sehe ich das erste Bessere kennen, hier vorne dran.
Ja. Du bist Stürmer?
Ja.
Und bist sportlich ambitioniert?
Nein,
nicht
mehr. Gewesen? Ja, ich habe auch ein bisschen mitgemacht bei so Junioren-Weltmeisterschaften und
okay.
Europa ein paar Weltcup-Rennen, aber nie ganz vorne. Ja. Aber einfach so immer so im vorderen Teil schon ein bisschen mitgefahren. Also.
Und eigentlich die drei, also die Mannschaft hinten, während der Fahrt, kann die nicht mehr dazu beitragen, einfach ruhig sitzen? Oder?
Ja, aerodynamisch sitzen auch. Ja. Also die nehmen eine fixe Position ein, wo sie probieren, sich einen Punkt hinten am Vordermann zu merken. So aerodynamisch sitzen wie möglich. Ja. Und die haben dann eigentlich nicht viel Vergnügen unterwegs. Ja. Im Vergleich jetzt mit euch.
Ja.
Und sie sind vor allem sie sind das Memory eigentlich vom Pilot, weil der Pilot muss vorzu vergessen. Der darf sich nicht Sachen im Kopf behalten, weil der muss frei sein gegen vorne.
Ja.
Und dann kommt der da unten an und sagt vielleicht, ja super ist es. Dann sagt, ja, aber dort hast du geschoben und dort hat man geschlagen. Oh ja, stimmt. Oder? Die Mannschaft ist schon sehr wichtig für den Pilot. Ah, es ist so.
Das ist auch je schwerer das Gewicht ist vor der Mannschaft, desto schneller kommt man ab. Oder wie
ist es so, aber wir haben das Maximalgewicht, oder?
Ja.
Also, das tut man auch auffüllen. Also, wenn die Mannschaft leicht ist, dann tut man den Schlitten beschweren mit Blei oder Eisengewicht, das man reinschraubt. Und man geht eigentlich ganz nahe das Maximalgewicht her.
Was ist denn das? 400 Kilo? Oder?
390 bei 2er-Bob. Vierer ist 630 Kilo. Das heisst, dass man im Haarschuh mit über 2,5 Tonnen aufs Eis drückt. Das ist gewaltig.
Wie schnell sind wir ungefähr gefahren, jetzt, ohne dass wir da sehr aerodynamisch fahren?
Ja, also es ist unglaublich. Wir kommen ganz nahe an 4 Rennbob her. Wir sind etwa mit 135 Stundenkilometer eingangs Martino, also im Hochgeschwindigkeitsbereich gewesen. Da sind wir nur knapp 10 Stundenkilometer langsamer wie die Rennvierer und etwa gleich schnell wie 2er Bob.
Hast du schon gemerkt?
Ja.
Vor allem denkst du, wow, die Kurve, da kommt schon der nächste, die ist noch verrückter.
Ja, am Anfang sehr ruhiger, denkt man, ja, es ist nicht so
easy,
wahnsinnig spektakulär. Und wirklich im letzten Drittel ist tack, tack, eine Kurve um die andere.
Der Olympia Bobran ist komplett aus Schnee und Wasser gebaut. Reines Natureis und reine Handarbeit. Auch der Cresta Run, die andere Bahn weiter hinten, wo die Cresta-Schlittler sind, ist so. So eine Natureisbahn braucht viel Pflege. Nach dem Rennen müssen die Bahnarbeiter an mich Kurven flicken, erzählt der Bahnchef Christian Brandschen.
Jetzt da. Aber das ist jetzt der Teil, den sie rausgebremst haben. Und jetzt füllt er das wieder auf und tut es bewässern. Also, dass man am Morgen wieder auf dem Level ist, so wie es vorher war. Das ist jetzt ihm sein Job. Die anderen sind gerade Kurven. Die tun sie zum Teil aushobeln, wo es leise geht, oder zum Teil eben auftragen. So, dass das Profil wieder dem entspricht, dass es wieder frisch ist für morgen.
Wenn man es ausbessert, muss man von Augen schauen, ob das wieder jemand dem entspricht.
Das ist richtig, ja. Das ist eine Erfahrungs- und reine Augensache. Mein Name ist Christian Brandschen, ich bin hier aufgewachsen in Zellerina, praktisch neben diesen beiden Bahnen. Und meine Funktion auf diesen beiden Bahnen, sprich Cresta und Bob, ist an und für sich, mit den Leuten zusammen, mit meinen Teams zusammen, die Bahnen zu bauen und zu präparieren während der ganzen Saison. Dazu komme ich aus dem Grund, weil mein Vater hat schon 1946, 1947 hat er schon beim Cresta gearbeitet. Das ist dort das Jahr, wo er angefangen hat. Und durch das ist man natürlich reingewachsen und hat es dann dementsprechend auch übernehmen. Und dann vor 20 Jahren, jetzt vor 21 Jahren, 1990, ist dann auch eine Popbahn dazugekommen. Auf der Crestabahn haben wir an und für sich Leute, die wir auch im Sommer auf dem Bau haben. Das sind Italiener und zum Teil Portugiesen. Und auf der Bobbahn dort haben wir ausschließlich ein Team, das aus dem Südtirol kommt. Also die bleiben da während der ganzen Saison. Das heisst, auf der Bobbahn haben wir 15 Leute und auf der Skeletonbahn haben wir 12 Leute. Und die sind beim Bahnbau da am ersten Tag und auch bis am Schluss von der Saison, weil die werden dann aufgeteilt auf ihre Strecken. Und den Abschnitt, den sie haben, den müssen sie dann eben auch pflegen.
Ganz grundsätzlich, wie baut man eine Bahn? Was macht man denn?
Also gut, der Bahnbau kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man an und für sich zuerst einmal Schnee hat vor Ort, dann tut man die Bahn abstecken, segmentweise, natürlich nicht ganz so zumal. Und dort haben wir Fixpunkte, die wir im Gelände drin haben, die man dann vermassen kann. Und ab diesen Fixpunkten gehen wir dann praktisch mit Augenarbeit weiter. Also die Zwischenstücke, die werden dann von Auge werden dann eingepasst. Und dann haben wir einen Pneulader, der uns die grossen Schneemassen verschiebt im Rohbauzustand. Und die Leute verformen dann das mit Wasser und Schnee zu einer Bahn. Hier unten sehen wir jetzt gerade, wie der Paul seine Bahn bearbeitet, oder mit dem Schlauch, mit dem feinen Spritzen. Gerade hier im Bereich Devilsteig, also die Teufelskurve, die über 100 Meter lang ist. Einfach der Bogen, der sich an und für sich wie ein Anlehner, einen grossen Anlehner durch den Wald durchzieht.
Also ist jetzt Nachmittag, bald später Nachmittag. Das heisst, jetzt sind die Fahrt ja vorbei und jetzt ist die Temperatur wieder etwas tiefer und die Sonne ist, kommt da sowieso nicht hin, oder kommt die da hin?
Also über die Mittagszeit kommt sie kurz her, darum haben wir auch hier die Abschottungen gegen die Sonne, wo uns die UV-Strahlen vom Eis wegheben.
Also so Segeltuch da?
Ja, das ist so ein Filz, wo wir haben, also ja, eine Art Segeltuch. Ja. Die Kurve da unten, das ist Devilsteig. Also da kommt man vom Schemrock kommt man da raus, eine kurze Gerade und dann kommt die langgezogene Kurve, die sich Devilsteig nennt, also Teufelskurve.
Teufelskurve. Als ich durchgefahren bin, hat es mir gedacht, ich habe kein Ende. Und vor allem habe ich das Gefühl gehabt, es kippt mir jetzt dann etwa mal.
Ja, das ist richtig. Die ist über 100 Meter lang und die zieht sich jetzt da durch die Bäume durch, also durch die Waldpartie durch. Und wenn man natürlich im Bob drin sitzt oder, und den Druck hat, gespürt, dann hat man wirklich das Gefühl, die hat jetzt kein Ende.
Dass es die Mauer hat, das ist nur Wasser, das da hat. Das ist nicht irgendwie nur ein Stein hinten dran oder so.
Nein, da nicht. Das ist alles zusammen, das ist wirklich, das Baumaterial ist wirklich nur Schnee. Hingegen beim Sönni und beim Horschu, dort haben wir eine Steinwand hinten dran, respektive eine gemauerte Bruchsteinmauer, die uns an und für sich das Rückengrat bildet.
Er ist immer noch am Arbeiten. Wie lange arbeitet er an dieser Kurve?
Ja, das ist jetzt ein bisschen individuell, weil die fangen am Morgen relativ früh an. Jetzt während dem Weltcup fangen sie zum Teil um 6:30 an und dann am Abend, je nach Fahrbetrieb, jetzt heute sind sie gefahren bis knapp um 3. Das heisst, so auf die 5 werden sie dann für den Abend haben.
Was kostet die Bobbahn, wenn man alles zusammenrechnet?
Also die hier ist bei 500'000. Also ich rede jetzt nur vom Bahnbau und Unterhalt. Muss man etwa 500'000 Franken rechnen, auf eine Saison bezogen. Es ist überhaupt nicht viel, wenn man das vergleicht mit Zahlen von einer Kunsteisbahn. Die liegen die bei weitem höher. Mit den technischen Anlagen, mit der Energie, die sie brauchen, zum Kühlen und so weiter.
Und die Cresta Run, was kostet denn der?
Cresta ist etwas billiger, etwa bei 300'000-350'000.
Der Christian Brandschen und seine Team sind jeden Tag im Einsatz. auch jeden Tag dabei, ist der Guido Ratti. Der Guido Ratti ist der Speaker vom Olympia Bobrun. Und das ist eine wichtige Funktion. Er ist verantwortlich für die Sicherheit der Bobfahrer auf der Bahn. Muss garantieren, dass die Bahn frei ist, wenn die Nächsten runterwollen.
Ja, wenn es ein spannendes Rennen gibt wie heute, dann komme ich auch in Emotionen rein. Und das gefällt mir, wenn man da wirklich sieht, wie es um 100 Sekunden geht, da packe ich mich mit, da fahre ich fast mit. Ich bin auch schon gefahren, wobei ich bin nie ein lizenzierter Pilot gewesen, aber ich habe etliche Fahrten vom Olympia Bobrun auch gemacht, sei es als Mitfahrer oder Bremser, sei es als Pilot. Ich komme morgen ein bisschen früher und laufe dann durch den Park und rede ein paar Worte mit den Fahrern. Ich möchte einfach dabei sein. Und wenn ich da oben bin, habe ich keinen Kontakt mit ihnen. Und wenn ich die Arbeit fertig habe, sind sie schon weg. Darum gehe ich morgen in den Schlittenpark rein und schaue Pop ein bisschen an und rede mit dem einen und dem anderen und erfahre da eben die auch gewisse Sachen über Teams. Also viele Bobsportler sind Mimosa. Sie sind nach aussen sind harte Kerle und die meisten haben einen weichen Kern und zeigen Emotionen und sind auch leicht verletzbar. Also ich stelle fest, so harte Keime, wie es da spielen, sind es gar nicht. Ich merke, wenn es himmelhoch jauchzend sind, wenn es gewinnt. Und wie ganz kleine Sachen, die könnt, sie betrüben. Plötzlich sind sie zu Tode betrübt. Also die Hoch und Tiefs, die sie haben. Es gibt ganz wenige, die wirklich über der Sache stehen und ausgeglichen sind.
Der Crestaran ist neben Bobrun die andere Natureisbahn St. Moritz. Start und Ziel vom Crestaran und Start und Ziel vom Bobrun liegen gar nicht so weit weg voneinander. Auf dem Crestaran fährt man aber nur mit Schlitten. Auf dem Bauch 5 cm ab Boden, mit 135 Stundenkilometer im Maximum. Steuern kann man durch Gewichtsverlagerung. An den Schuhen trägt der Fahrer Metallkappen mit Stacheln zum Bremsen. Gross bremsen kann man bei diesen Tempi aber nicht. Es ist halt ein richtiger Gladiatorensport, ein Adrenalinkick.
Well, I have the honour and privilege this morning of welcoming you to the St. Moritz Tobogganing Club.
Im Clubhaus vom Crestaran ist jeden Tag viel los. Früh am Morgen schmeckt es nach Ham und Egg, nach Schinken mit Ei. Der Anfang von der Geschichte von dem Club und überhaupt vom Schlittelsport St. Moritz geht rund 130 Jahre zurück. In den 80er Jahren vom 19. Jahrhundert. In diesen Jahren hat sie in den Bündnerbergen, Davos und St. Moritz immer mehr Touristen aus England gehabt. Denen war es zu langweilig, immer an der Sonne zu sitzen. Und sie haben den Einheimischen ihre Schlitten ausgelehnt. Das hat eingeschlagen. Und schon gleich ist das zum Sport auf der grossen Kantonstrasse geworden, mit Schlittler und Zuschauer. Hat eine Gruppe Engländer unter der Führung von Major Bulpett gefunden, es sei jetzt an der Zeit, eine richtige Eisrennbahn zu bauen. Dafür hat man einen steilen Hang oberhalb vom Wilder Cresta gewählt. Am 16. Februar 1885 ist das erste Cresta-Rennen, der Grand National, gefahren worden. Die Geburtsstunde vom Cresta-Run. Ein paar Jahre später haben die Clubmitglieder angefangen, immer zwei Schlitten mit einer Stange zusammenzuhängen und das fünfte runterzufahren. Frauen und Männer gemischt. Der Bobschlitten war erfunden. Das hat aber nicht allen im Club gepasst. Die Bobfahrer haben darum 1897 ihren eigenen Club gegründet. Und seit 1904 haben sie jetzt ihre eigene Bobbahn. Bis in die 50er Jahre vom letzten Jahrhundert haben viele Leute beides gemacht, Bobfahren und Cresta-Schlitteln. So wie zum Beispiel der Rolf Sachs das heute noch macht. Der Rolf Sachs, 56, ist der Sohn vom industriellen Erbe und Fotograf Gunter Sachs.
Früher sind die Mitglieder vom Bob und vom Kreschter fast identisch gewesen. Und die Leute sind morgens zum Kreschterfahren gegangen und sind dann am Nachmittag zum Bobfahren. Weil der Kreschterrennen ist sehr stark in der Sonne und da kann man am Nachmittag nicht mehr fahren und der Bobbahn ist im Wald und deswegen kann man hat man dort immer noch am Nachmittag fahren können von der Temperatur her. Und dann ist der Bob mit der Zeit, so Ende der 50er Jahre, einfach professioneller geworden. Es sind richtig ein athletischer Sport geworden. Ja, sie sind die Leute von der Leichtathletik, sind hoch zum Anschieben und so weiter. Und dann hat es ein bisschen, sagen wir mal, den Geist, den wir jetzt noch im Kreschter haben, ist ein bisschen verloren gegangen. Ja, und das ist es auch heute noch und man findet hier fantastische Athleten, die machen die Runde in der ganzen Welt, können von einem Olympiabahn zur anderen.
So, welcome to the Kreschter Run. My name is David Payne and I'm the secretary.
Der Sir David Payne aus England, der Sekretär vom Club, ist verantwortlich für die Sicherheit auf der Bahn. Er ist jedes Jahr ein paar Wochen da oben. Im Clubhaus führt er an diesem Tag rund 30 Neulinge ins Kresta-Schlitteln ein. Anfänger, die im Kresta-Rand fahren und Clubmitglied werden. Um David Payne geht es um die Sicherheit.
This skeleton is a composite of a few members of our club. And I'm showing to you so that you have some idea of the sort of risks that you might face riding the Cresta.
An der Wand hängt ein Skelett, zusammengesetzt aus originalen Röntgenbildern. Sie zeigen gebrochene Glieder von Clubmitgliedern. So können Sie sich eine Vorstellung von den Risiken im Kresta-Rand machen, sagte David Payne mit todernster Miene. Es ist nicht ganz klar, wie viel Show da dabei ist. Und er sagt weiter, das sind die Füße vom Lord Bledisloe. Alle Zechen und Knochen sind gebrochen.
This massive pelvic injury happened to a great friend of mine, Major Kelly, whose life was saved by the hospitals here.
Da sehen Sie einen Beckenbruch von Major Kelly. Sein Leben haben die Ärzte von St. Moritz gerettet. Da sehen Sie einen gebrochenen Rücken. So einen Fall haben wir das letzte Jahr auch gehabt. Und die Metallklammer hier haben das Knick von meinem verehrten Vorgänger Colonel Willoughby zusammen. Der ist heute tot. Ich mache Ihnen keine Illusionen. Das ist ein gefährlicher Sport. Wenn Sie sich jetzt noch einmal überlegen wollen, dann können Sie jetzt noch aussteigen, sagt David Payne.
This is a dangerous sport. And people get hurt. We hope you won't get hurt.
Die Gruppe junger Männer schaut ernst rein. Da und dort ist einen unterdessen grau im Gesicht geworden. Es hat 4 Tote gegeben bis jetzt, sagt David Payne weiter. Allerdings in 126 Jahren. Aber es gibt doch jede Saison ein paar Knochenbrüche.
Now a couple of things about your equipment. You've all been issued with a crash helmet.
Jetzt erklärt David Payne, wie man auf dem Schlitten liegt, wie man die Beine hebt, wie die Füße zum Bremsen, dass man die Hand soll in die Luft haben am Start, wenn man seinen Namen vom Speakerturm oben runterhört und so weiter.
Is if you fall at Shuttlecock. Shuttlecock is a long sweeping left-hand bend.
Und wenn Sie bei der berühmten Shuttlecock-Kurve, der Federballkurve, rausfallen, dann fallen Sie nach rechts. Und darum stoßen Sie den Schlitten nach links weg, weg von innen, damit Sie nicht vom eigenen Schlitten erschlagen werden. Sind Sie nicht verletzt, dann lupfen Sie den Kurven unter die Hand, damit wir es oben im Turm sehen.
Glide 7540, 7540 für Clyde Webb.
Tower, how are the cameras?
Die Rennatmosphäre beim Kresta-Rand ist eine komplett andere als beim Bobrand. Keine Spur von Aufregung. Die Clubsprache ist Englisch. 45% der Clubmitglieder sind Engländer. Der einheimische Nico Baracchi, 53, ist früher im Bob an der Weltspitze gefahren. Aber auch im Kresta-Rand war er bei den Allerbesten.
Also der grosse Unterschied ist der Bahnbau. Im Kresta haben wir Tellerkurve. Und die auf der Bobbahn haben wir sozusagen geschlossene Kurven, wo man praktisch oben nicht rausfliegen kann. Kresta ist so gebaut, dass man rausfliegen kann. Und durch das muss man einen Druck auf dem Messer haben, hinten, das Gewicht hinten, und man muss aktiv steuern mit Händen und Füßen. Und auf der Bobbahn liegt man und probiert einfach die Ideallinie zu verwischen. Also es ist schon ein Unterschied im Fahren, die zwei Bahnen.
Der Rolf Sachs, der Sohn von Gunter Sachs, der langjähriger Präsident vom Bobclub St. Moritz ist, fährt Bob aber auch und vor allem Cresta-Schlitten.
Also die Kurve ist natürlich extra tief gehalten und es geht darum, im Endeffekt, wenn man eine gute Zeit fahren will, wie gut kann man durch die Kurve fahren, ohne zu sehr zu bremsen. Ja? Und wenn man eben nicht genug bremst und nicht genug die Kontrolle hat, dann fliegt man einfach raus, dann ist man im Stroh. Das macht das Ganze auch irgendwo der Gladiatorensport. Gleichzeitig ist es irgendwo das Ventil, dass man da nicht zu schnell ist. Ja? Weil jeder muss dort abbremsen, um durchzukommen. Und man muss halt das, die Finesse haben, wie kann ich am wenigsten abbremsen, um durchzukommen. Ja? Das ist wirklich dort, wo das Know-how drin ist.
Primary safety comes from the basic design of the run, but in that regard, the Cresta Run is unusual because it is designed to allow riders who are going too fast to fall out of the run.
Die grösste Sicherheit kommt von der Bahn, sagt der Clubsekretär David Payne. Die ist so gebaut, dass wer die Schnellfahrt dort rausfliegt. Anders wie im Bobrun, wo man in der Spur umgeht und drinnen bleibt. Darum muss man die Stelle richtig absichern.
Yes, there are two main falling areas, Toma, for riders from top and shuttlecock for riders from top and junction. And the areas are designed with lots of straw and snow and soft red bags to prevent too much injury.
Es gibt zwei Stellen, wo man rausfliegen kann. Toma und Shuttlecock. Dort hat Schnee und Stroh und Matratzen, um das Gröbste an Verletzungen verhindern. Aber es gibt halt gleich Verletzungen.
You can't always make everything as safe as you would like.
An der berühmten Shuttlecock-Kurve unten schafft einer von den 12 Bahnarbeiter vom Cresta Run, der Luis Santos von Portugal. Er wohnt in Celerina unten.
Drei Monate. Dezember, Janeiro und Fevereiro. La prima domenica di marzo finisce.
È difficile di fare questo?
Sì, un po' difficile. È tutto a meno.
Im Winter arbeite ich hier an der Bahn, erzählt er, 3 Monate. Die Arbeit sei schwierig, alles Handarbeit und ein bisschen kompliziert. Aber mit der Zeit habe ich eine Routine. Mit den Fahrern habe ich ein bisschen Kontakt, aber nur mit denen, die hier rausfallen, mit den anderen nicht. Die Kurven sind extra so gemacht, dass man rausfallen kann. Es gibt auch Stroh und Matratzen, dass man sich nicht weh macht. Wenn man hier nicht rausfliegen will, muss man einfach kontrollierter fahren, sagt Luis Santos.
Ich gehe in Albarrechino, che caldo. Qualche volta, non sempre, ma qualche volta vado lì a scaldarmi un po'.
Wenn er kalt habe, ging er ins Hütli da hinten. Aber er sei sich an die Kälte gewöhnt. Daheim in Portugal, in den Bergen, sei es manchmal auch kalt. So ist das Leben.
Normal. Così la vita.
Tim Hill to the box.
Tim Hill. Tim Hill.
Der Nico Baracchi, der einheimische, ehemalige, erfolgreiche Bob- und Cresta-Run-Fahrer, ist schon in jungen Jahren zum Cresta-Run gekommen.
Es ist eigentlich einfach. Mein Vater war Skischulleiter in Celerina und ich bin sehr oder ziemlich gut Ski gefahren. Und dann ist mir das irgendwie langsam zu langweilig geworden. Bin ich am Mittwochnachmittag an Cresta Run, dort sind sie noch bis um 1 gefahren, und habe Freude gehabt, zum schauen, wie die Engländer zu dem Shuttlecock rausfliegen. Und dann habe ich gesagt, ja, nur mal lachen darf ich nicht, ich muss es selber auch mal machen. Und das war dann der Wechsel vom Skifahren auf Cresta Run. Ich hatte dazu mal das Geld nicht gehabt. Es hat dazu mal 5 Fahrten 100 Franken gekostet. Ich hatte das Geld nicht gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache hier einen Deal mit meinem Kollegen und zahle mal eine Fahrt und lege seine Kleider an. Und seinen Helm und seine Schuhe und so. Dann fahre ich da mal ab. Dann bin ich in der Bahn, in der Box drin und der dazumalige Präsident, also der Speaker, Sekretär, hat das sofort herausgefunden und hat gesagt, whoever it is in the run, get out of it. Whoever it is. Also habe ich nicht können fahren. Mit schämendem Blick bin ich dann zurück, wieder über mich herumziehen. Und Ende Saison habe ich dann die 100 Franken zusammengehabt und habe die 5 Fahrten können machen.
Alle Fahrer sagen, dass eine Fahrt, vor allem von zoberst von top, aber auch von Junction weiter unten, einen Adrenalinschub gibt. Jedes Mal.
Es war eine Faszination so nach der ersten Fahrt. Ist der Speed, das Fliegen zwischen den Kurven, die Geraden. Wenn man eine Kurve gut verwünscht hat, ist es einfach ein Hormonschub. Es ist ein gewisses Glücksgefühl, es ist eine gewisse Bestätigung, man hat etwas Gutes gemacht. Und dann ist logischerweise ist dann ein bisschen der Wettkampftrieb gekommen. Man hat dann gesagt, hallo, also der und der schlägt mich nicht. Und dann hat man angefangen, ein bisschen zu düfteln. habe dann angefangen, Schlitten zu bauen selber. Und das hat dann langsam Fortschritt gebracht. Wir haben sehr viel zugeschaut. Es hat zwei Schlittenbauer in St. Moritz, der Albertini und der Nani. Und dort haben wir immer müssen warten, anstehen, bis bei unserem Schlitten etwas gemacht haben. Weil die Engländer haben natürlich schneller gezahlt als wir. Und dann haben wir gesagt, du, jetzt probieren wir selber etwas zu machen. Ein guter Freund, Claudio Lattmann, hat mir dann geholfen, den ersten Schlitten zu bauen. Ein anderer Freund, Marcel Melcher, er ist gerade im ersten Jahr Mitglied geworden. Ich nicht, ich bin erst im zweiten Jahr Mitglied geworden. Und wir haben dann gefunden, so, jetzt machen wir etwas. Und dann sind wir auf Les Marches, das ist ein See hinter der Olympiaschanze, und haben uns eine Startbahn gebaut. Eine Startbahn mit dem Wasser vom See und haben dann trainiert starten. Und mit zeitmäßig haben wir uns dann dort können verbessern. Und logischerweise sind automatisch die Resultate dann auch besser geworden.
Unter anderem Freund, der Sportjournalist Marcel Melcher, ein Einheimischer wie Nico Baracchi, sagt, auch er habe von Anfang an Erfolg gehabt.
Wir haben als Jüngster den Grand National gewinnen können. Grand National ist die älteste Wintersportveranstaltung, der älteste Wintersportwettkampf, den es heute überhaupt noch gibt. Den habe ich mit 19 können gewinnen und mit 20 gerade nochmal. Also ich bin relativ jung, mit 17 in den Sport eingestiegen und am Anfang hat es richtig funktioniert. Also die sind recht begeistert gewesen, weil die haben das vorher nicht erlebt. Im Normalfall braucht man 6 bis 8 Jahre, dass man die Routine hat, um da von zuoberst wirklich können Spitzenzeiten fahren. Und jemand, nachdem es mitgepackt hat und im Winter weniger Arbeit ist als Elektriker, haben wir wirklich dann 1,5 Monate frei genommen, 2 Winter hintereinander, und bin dann relativ rasch drin reingekommen. Und bei der Grand National ist das allererste Rennen, das ich überhaupt gewonnen habe. Also es war damals eine riesige Überraschung.
Der Marcel Melcher und der Nico Baracchi faszinieren das Englische, den Spirit in diesem Club, wo immer noch 45% der Mitglieder Engländer sind. Der Rest kommt aus der ganzen Welt.
Also wie die Engländer mit dem Sport und der Kameradschaft und der Freundschaft umgehen, ist für mich etwas Einzigartiges. Also ist eine Offenheit und eine Kultur dahinter, dass man sich gegenseitig schätzt, dass man zwar im Wettkampf wirklich alles gibt, aber dass man wirklich Kollegen ist, Kollegen untereinander sind, wo auch in der Freizeit lustige Sachen miteinander unternehmen, gehen zusammen zum Mittagessen etc. Also das ist ein Erlebnis, das für mich absolut der Wert ist, um allein hierher zu sein, dass man das einmal erleben kann.
Also der Spirit besteht darin, dass jeder kann in dem Clubhaus machen und tun, was er will. Es hat viele Leute, die reich sind und momentan auch kein Geld haben. Es hat andere Leute, die Geld gemacht haben durch Beziehungen im Christen. Es gibt Leute, die irgendwo in die Ferien gehen und bei einem Christenmelder sich melden. Und dann sind sie einfach dort sozusagen zu Hause. Das ist der Spirit. Und der andere Spirit ist halt, dass wir Freude haben am Sport. Und wir haben Freude, dass die Guten werden sowieso gewinnen, aber es ist auch hindurch, hat man Freude am Sport. Und das hebt zusammen. Und da geht es von links bis rechts, von Saudi-Arabien bis auf Napoli, von Amerika. Und weiss ich was, Leute, die extra hier eine Woche, 2 Ferien machen.
Auch um einen anderen Schweizer hat es diese spezielle Atmosphäre angetan. Ein Weinhändler Mark Fischer. Er ist schon viele Jahre Mitglied im Club.
Per Definition ist einmal, dass ich denke, wo ich überall hingehe auf der Welt, weiss ich, wenn ich in irgendeine Cresta fahre, auch wenn ich mir nochmal alleine Grüezi gesagt habe, oder wenn das ein Freund von einem anderen stimmt, kann ich anrufen und sagen, hey, machen wir etwas oder gehen wir essen. Oder, also es ist wirklich der Sport, der verbindet, und es geht eben wirklich nicht darum, was für einen Namen hast du oder wie viel Geld hast du, sondern hast du Freude an dem Sport, bist du ein lustiger Kerl, haben wir Spass miteinander. Und das finde ich schon in der heutigen Zeit, und da denke ich glaube auch von einem Ort wie St. Moritz, finde ich das eine Bereicherung, und es ist eine Bereicherung, die auch für St. Moritz selber, weil das bringt Leute dahin, die eben nicht nur Skifahren oder irgendetwas, sondern es bringt Leute dahin, die etwas anderes machen wollen und die vielleicht manchmal ein bisschen verrückt sind, aber es ist eine Bereicherung für den Ort, und ich denke mir, das ist ein grosser Spirit.
We have about 1300 members, and those who are riding on any one day usually will go to the sunny bar of the Coombe Hotel for lunch together, and by the time lunch is finished it's usually too late to go skiing, so the members then go and rest and start to have dinner parties and
Wir haben etwa 1300 Mitglieder, sagt der Clubsekretär David Payne. Nach dem Rennen geht man zusammen essen in die Sunny Bar vom Coombe Hotel. Dann langt es häufig nicht mehr zum Skifahren. Und dann geht man ein bisschen ausruhen und zum Abend wieder essen und tanzen. Das typische Mitglied geht nicht Skifahren, sondern Schlitteln am Morgen und langt zum Mittagessen.
he'll spend his mornings on the Cresta and have a long, enjoyable lunch in the sunny bar.
Es fällt auf, dass ganz viele Fahrer in ganz traditionellen, altmodischen Kleidern schlitteln und Ellbogen und Knie mit altmodischen Lederküssen schützen.
Ach, es ist ganz einfach. An für sich ist der Stil vom Club plus four, das sind Knickerbockerhosen. Man hat sind dicke Pullover an und das ist irgendwo englischer Stil. Ja, so wie man in England auf die Fasanenjagd geht, Arbeitsfahrer und so ist es natürlich ursprünglich gewesen. Und effektiv, es ist ein Sport und es sind dort die Spitzenfahrer. Und dort ist natürlich mit einem Wollpullover verliert man natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und deswegen haben die dann einen Plastikanzug an, da fährt man einfach schneller. Und die Fahrer, die dann relativ gut fahren, wenn man relativ gut die Zeit fährt, dann irgendwann stellt man einfach um auf den Plastikanzug, ja, und ist dann richtig einfach in der Konkurrenz drin. Und was schön ist, man sieht einen Haufen im Pullover und da merkt man im Endeffekt, irgendwo ist es ein bisschen olympischer Geist, das Mitmachen ist wichtiger als das Gewinnen.
Well, one of the marvelous things about the St. Moritz Tobogganing Club and the Cresta Run is that it's steeped in tradition. There's an enormous amount of tradition. It's the oldest winter sports club in the world and we love our traditions and we love sticking to them, so that whilst some riders, the best riders, will adopt the most modern technology and clothing, some of us love to stick with the more traditional methods, and whilst we're not as fast as the others, we still have an enormous amount of fun.
Wir haben viele Traditionen und die besten Fahrer legen zwar ganz moderne Kleider an, die anderen haben aber gerne alte, traditionelle Kleider. Und auch wenn wir dann nicht die Besten sind, haben wir viel Spass, sagte David Payne. Tradition ist auch, wer im Shuttlecock rausgeht, wird Mitglied im Shuttlecock Club und kommt dann extra Krawatten über. Die Erfahrung zeigt, früher oder später ist dort jeder Mitglied. Ganz traditionell ist auch das Aufnahmeverfahren für den Club, erzählt Mark Fischer. Er habe selber erlebt, was es alles brauche dazu.
Und dann irgendwann einmal habe ich eine Application gemacht für einen Mitgliedschaftsantrag. Da braucht man einen Proposer und ein Seconder. Also man braucht zwei Mitglieder, die einem unterschreiben. Weil es immer mehr Leute gibt, die möchten Mitglied werden, als aufgenommen werden. Also ich denke mir, es ist normalerweise irgendwie ein Drittel bis die Hälfte, die aufgenommen wird. Muss man dann auch darum besorgt sein, dass möglichst viele Leute einem können, viele Leute im Komitee einem können. Das ist nachher die Aufgabe eigentlich von dem Proposer und von dem Seconder, weil die sind ja schon länger Mitglied und die können alles. Wir müssen, dass man vorgestellt wird. Wir müssen auch schauen, dass man Briefe bekommt. Also es wird dann eine Liste geschickt, irgendwie Mitte, Ende März an alle Mitglieder. Dort drauf steht, wer Mitglied werden will und wer ist der Proposer und der Seconder. Und dann kann jeder seine Meinungsäußerung machen dazu. Und dann muss man halt schauen, dass einer, der Mitglied wird, irgendwie 10, 20, 30 Briefe bekommt, noch nebst dem Proposer und dem Seconder oder wenigstens positive Rückantwort, dass man Mitglied werden kann. Ja, man muss immer ein bisschen schauen, weil auf der einen Seite heisst es ja SLs, also das sind die nicht Mitglieder haben, das heisst Supplementary List. Das heisst auf der einen Seite, die sollten nicht ins Clubhaus kommen, wenn sie an den Tag, wo sie nicht fahren. Auf der anderen Seite, wenn man eingeladen wird von einem Mitglied, darf man wieder kommen. Und da gibt es so Sachen wie Shuttlecock drin. Also Shuttlecock ist die Kurve, wo man rausfliegt. Und da gibt es einmal im Jahr einen Shuttlecock-Präsident. Und der Shuttlecock-Präsident, dem seine einzige Aufgabe eigentlich ist, das Shuttlecock-Dinner zu organisieren. Und der bestimmt dann auch den nächstjährigen Präsident. Und dort kann man dann auch hingehen. Also das sind alles so Sachen. Und man muss sich versuchen, im Clubleben zu integrieren. Es geht ja darum, dass die Leute sagen, hey, das ist ein Lässiger, den wollen wir als Mitglied.
Wer sind die Mitglieder im Club? Sind das alles schwerreiche Leute, Snobs? Oder gibt es auch einfache Angestellte?
Beim Cresta zu fahren ist nicht billig. Es ist schon einfach nicht billig, auf St. Moritz zu kommen und hier eine Woche Ferien zu machen. Das ist einfach teuer. Und das ist nicht teuer, weil St. Moritz irrsinnig verdient. Nein, weil die Saison einfach irrsinnig kurz ist. Und die müssen jetzt ihre Preise verlangen. Die haben den Namen aufgebaut, haben irrsinnig investiert und die müssen auch irgendwo einen Return dafür haben. Deswegen sind die Leute natürlich drin. Aber es hat wirklich alles. Also wir haben dort vom normalen Arbeiter, vom Metzger bis ufer zum Herzog, sind alle Mitglieder und es hat wenig mit Betuchtsein zu tun. Früher ist natürlich so, da sind die Engländer gekommen und das ist natürlich dann schon betuchte Leute gewesen, weil die sind die ganze Saison hier hochgekommen. Aus dem Grund ist das natürlich dann schon anders gewesen. Aber heute ist das wesentlich breit gefächert.
Aus allen Lebenslagen gibt es Leute. Sie haben von jemandem, der Gerüstbauer ist, der ein glatter Kerl ist, und der ist einfach aufgenommen worden relativ schnell, weil er einfach ein lustiges Ich war. Sie haben von einem Andy Green, der der fastest man on earth ist, der das schnellste Auto, das jetgetriebene Auto gefahren hat. Sie haben von Abenteurern, sie haben von verrückten Leuten, die Lodges führen in Nepal, bis von überall, und sie haben eigentlich Leute aus der ganzen Welt. Sie haben natürlich, bedingt durch den Ort, wo das ist, es ist St. Moritz, sie haben natürlich auch, sie haben prominente Leute, sie haben vermögende Leute, sie haben Leute mit gutem Namen, aber es geht eben nicht nur um das. Also sie haben Leute, weil die englische Armee im Prinzip etwas beiträgt an Clubleben, haben sie Army, Navy, Air Force vorkommen, die haben Inter-Service Championships, also sie haben eigentlich, was die Welt zu bieten hat.
Von der englischen Armee, genauer von der Royal Air Force und der Royal Navy, hat es traditionellerweise immer ein paar Mitglieder im Club.
In England wird das in den Zeitungen immer ein bisschen kommentiert und dargestellt, und auch Fernsehsender bringen jemanden einen Beitrag. Und da hat es unter anderem vor etwa 12 Jahren einen Mitarbeiter von der Abfallbewirtschaftung, also einen Tin Man, wie die Engländer sagen, der gesagt hat, das möchte ich mal machen, und hat sich gespart. Ist da in die Jugendherberge in St. Moritz und hat die paar hundert Franken aufgeworfen, um die Fahrt zu machen, und ist da gekommen. Also ich sage jetzt, wenn man sich den Lebensstil noch gönnt, wo mit dem Ganzen kommt, dann ist es teuer. St. Moritz ist nicht günstig, das ist ganz klar. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass man wirklich das Fahren allein, das Anreisen und die günstige Variante kann finden.
Wer nur schlittelt, der braucht 150 Franken für den Jahresbeitrag und 32 Franken pro Fahrt. Aber wer beim Clubleben mitmacht, langt er noch tief in den Sack. Für den Nico Baracchi ist es einmal schon ein paar teuer geworden. Er hat in jungen Jahren das wichtigste und älteste Rennen der Grand National gewonnen. Tradition sagt, dass man als Sieger den Pokal auf eigene Rechnung mit Champagner füllt und verteilt. Im Pokal haben allerdings 17 Flaschen Champagner Platz. Im Club hat es englische und deutsche Adlige, reiche Geschäftsherren, englische Offiziere, aber auch normale Angestellte und Arbeiter. Der Tim Hill ist ein ehemaliger Kampfflüger von der Royal Air Force.
You went down once or twice?
Once, yeah.
From the top?
From the top, yeah.
And how was it?
Slow, but I'm an old man, I'm just getting back into it. So yeah, it's very, very, very good.
What does mean slow?
Slow means 61 seconds for me, which is slow. But it's nice and steady this morning.
Sind Sie jetzt gerade einig oder heute schon ein paar Mal runter? Einig. Und wie war es? Langsam. Aber ich bin ein alter Mann und langsam ist für mich 61 Sekunden. Der Rekord auf dieser Bahn ist bei 50 Sekunden umeinander. Sie scheinen aber nicht alt zu sein. Ja, danke, ich bin 58. Wie manchmal sind Sie schon den Crest daran runtergefahren in Ihrem Leben? Lassen Sie mich nachdenken. Über 1000 Mal, glaube ich. In 30 Jahren. Haben Sie immer noch Angst, wenn Sie von zuoberst oben runter starten? Ja, Angst habe ich gar nicht drin. Aber man sollte doch Schmetterlinge im Bauch haben. Das braucht es für die Konzentration. Ich habe Geschwindigkeit gern. Die Herausforderung, sagt Tim Hill.
You have to have, well in English we say butterflies in the tummy and a bit of trepidation because you've got to be able to concentrate. I love the speed, the challenge.
Geschwindigkeit, Sport, das Gesellschaftliche. Das sind die Ingredienzen vom Cresta-Sport St. Moritz. Der Sportjournalist und ehemals erfolgreiche Cresta-Fahrer Marcel Melcher war ein paar Jahre lang im Vorstand.
Die Siegerehrung findet im Kulmhotel statt, in der Sunny Bar. Das ist auch so traditionell schon, das ist seit Jahrzehnten so. Und dort werden die ersten 6 vom Rennen jeweils aufgerufen. Die ersten 3 kriegen einen Kuss von der Ehrendame, die dann nicht fungiert. Die ersten 3 kriegen einen Preis und meistens noch eine Flasche Champagner dazu. Dann gibt es ein Foto von denen und dann werden die Sieger mit einem sogenannten verbalen Firework. Also dann stehen alle Mitglieder auf und rufen 1, 2, 3, bumm, shh, bumm, ah. Und das ist dann so das Feuerwerk, wo eigentlich eben gerufen statt ausgeführt wird. Und das sind die Traditionen, die auch eben dann durchgezogen werden. Das war damals schon so gewesen. Also ich mag mich auch gut erinnern an den Tag. Das amerikanische Fernsehen war da gewesen, im Februar 1979 und hat aufgenommen, dass Jackie Stewart, mehrfacher Formel-1-Weltmeister, ist Kommentator gewesen für die ABC. Die haben eine Sendung gemacht, Worldwide of Sports, und da hat man so eine Cherubim-Flasche Champagner überreicht, in der Hoffnung, ich würde sie verspritzen mit Formel-1-Rennfahrer. Habe ich aber nicht gemacht, in einer Party gemacht mit dieser Flasche. Ich war 10 Jahre Mitglied vom Vorstand. Es gibt zweimal im Jahr eine Sitzung in London. Das findet in der Büroräumlichkeit von Moët & Chandon, wieder Champagnerfirma, statt. Und die Sitzung geht am Nachmittag um 13:30 los. Und Punkt 4 gehen einmal die Türen auf. Und dann kommen die weißen Händchen, bestückten Kellnerinnen und schenken der Champagner ein.
So vielfältig und multikulturell der Cresta Club ist, jemand ist nicht erwünscht. Die Frauen. Einmal bei den Rennen nicht, im Clublokal und bei den Anlässen. Frauen dürfen nur gerade am letzten Tag der Saison ein Rennen machen.
Also ich glaube, dass Engländerinnen Entschuldigung gesucht haben, um nur mit Frauen runterzulassen. Ja, weil die sind natürlich immer ihre Männerclub. Und ich wollte das gar nicht sagen, es ist irgendwo in einem Verein, dadurch, dass es jetzt alles Männer sind, geht es, sagen wir mal, weniger kompliziert zu, als wenn Frauen da wären. Es wäre sicherlich ein wesentlich stärkeres Konkurrenzdenken da, wenn Frauen da wären. Und das macht sehr wahrscheinlich auch die Harmonie vom Clubbus. Und das gäbe sogar viele Frauen zu, vor allem verschiedener Nationalitäten, also die Engländerinnen, die Schweizerinnen, die Deutschen, die Italienerinnen, dass es sehr wahrscheinlich besser so ist. Damals sind sie entschuldigt gefunden, dass sie gesagt haben, der Krächter wird Brustkrebs gehen und wenn jemand Frau schwanger wäre, ja, wäre es wie ein Abtreibung.
Also aus meiner Sicht sind das faule Ausreden. Es ist kurz vor den Olympischen Winterspielen 1928 gewesen, und ich sage, da hat es ein paar Engländer gehabt, die gesehen haben, dass da Frauen daherkommen, die könnten schneller sein als sie, und dann haben sie es abgestellt.
Not far forward as I probably ought to be, but I'm a lot more than I, better than I would. Anyway, we'll see how it goes. The thing is actually keeping the bugger straight.
Yeah.
Which I find, so I hold it
right
there,
further back.
But I put just a tiny bit further back.
Well, I have it much further back. I'd have it at the back of the
seat. Some people do that.
No.
Well, I just didn't get on it here.
Wer Bobfahren will lernen, geht heute in die Bobschule. Beim Cresta-Schlitten ist es anders. Dort fragt man einfach die erfahrenen Kollegen.
And then, no, you want your right foot much closer to your back foot. You want your left foot slightly further outwards.
So sind St. Moritz zwei Bahnen nahe beieinander, aber doch ganz verschieden in den Welten, die sie umgehen. Dort der athletische, international geprägte Sport ohne grosses Clubleben. Hier ein Plauschfahren mit englischer Note, viel Tradition und leicht abgehoben.
One, two, three, boom! Boom!
Ah! Wenn auch die Weisheit vom Cresta sagt, wenn du gestürzt bist, solltest du sofort wieder fahren, um die negative Gedanken losbringen.
Meier Gerber im Sonnenkörper, 29,59.
Wie war's denn?
Es war super geil. Es war echt super geil. Ich hatte nie erwartet, aber die Geschwindigkeit, die Kurve, ich bin wie ein Banane rausgekommen. Aber.
Aha, wenn es am Cresta-Rand dreimal läutet, dann ist im Shuttlecock-Käpper ausgeschieden. Das war der Doppelpunkt über Schlittler im Engadin, über den berühmten Cresta-Run und der genau gleich berühmte Olympia-Pop-Run St. Moritz, eine Sendung von Jürg Oehninger.
Doppelpunkt.
Wenn ihr die Sendung nun mal hören wollt, dann könnt ihr das machen im Internet, rs1.ch. Da findet ihr euch Informationen über die beiden Bahnen und über die beiden Clips. Und ihr könnt euch ein CD von der Sendung bestellen während der Bürozeiten 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf rs1.ch.